Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen. Es tut gut, wieder unter euch zu sein. Wir, die Heidi und ich, und wir als ganze Familie waren ja die letzten Wochen krank zu Hause. Und das heißt, wir waren auch nicht hier in der Versammlung und wir haben euch regelrecht vermisst. Dazu kam noch, dass am 13.12. unsere Mutter und Schwiegermutter heimgegangen ist. Das war also dann auch noch eine zusätzliche Belastung, die wir gehabt haben. Und deshalb möchte ich zu Beginn ein Zeugnis ablegen über die vergangenen Wochen, wie der Herr uns durch diese Zeit hindurch getröstet hat. Ich möchte es so formulieren. Er hat uns hindurch getragen, sagen wir ja. Aber wir haben es eben auch so erfahren, dass der Trost ganz groß da war in der Situation, auch in der Ohnmacht, in der Vermögenslosigkeit. Und wir haben gemerkt, wie wir einfach auch durch euch diesen Trost erfahren haben. Er hat Kraft gegeben zur rechten Zeit. Nicht im Voraus, dass wir einen Vorrat gehabt hätten. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt, sondern in der Situation. Genug Kraft und zwar für jeden Tag. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, die wir so ja als Menschen nicht gewohnt sind. Wir wollen immer gern Risiken minimieren. Wir wollen immer gern einen großen Vorrat haben, eine volle Scheune haben. Und diese Kraft, die uns Gott zugibt oder zuführt, mit der er uns ausfüllt und mit der er uns trägt, die kriegen wir nicht als großen Vorrat. Die bekommen wir immer in der Situation. Und es ist was ganz Kostbares, das so erleben zu dürfen. Und wir haben gemerkt, wie wir auch von euch mitgetragen worden sind. Und deswegen auch mein Dank an euch fürs Anrufen, fürs Mitbeten, fürs Mitdrandenken, fürs Begleiten. Auch in ganz praktischen Dingen, fürs Mitkochen, fürs Miteinkaufen und fürs Mitbesorgen. Und so hat der Herr in seiner Treue es für gut erachtet, uns in den letzten Wochen so zu führen, wie er uns geführt hat. Dass wir das aus seiner Hand nehmen dürfen. Und er hat das letzte Jahr ebenso beendet. Ja. Und dafür sind wir ihm von Herzen dankbar. Und jetzt gehen wir in ein neues Jahr hinein. Und wir dürfen auch weiter mit seiner Treue rechnen. Und in dieser Gewissheit möchte ich uns allen hier vor mir jetzt hier im Saal und auch am Telefon ein im Herrn gesegnetes neues Jahr wünschen. Und ich möchte den Vers, den der Stefan gerade gelesen hat, aus 2. Timotheus 2, Vers 13, als Leitwort auch über das neue Jahr stellen. Es ist ja auch ein Jahr, von dem wir nicht wissen, was es bringt und die Zeit, die vor uns liegt, auch über dieses Jahr hinaus, grundsätzlich, was in der Zukunft alles auf uns zukommt, bleibt uns ja unbekannt und zum Glück kennen wir das nicht. Und das ist auch gut so. Und oft bei einem Jahreswechsel macht man sich Vorsätze, gute Vorsätze zum neuen Jahr. Und wenn wir gute Vorsätze zum neuen Jahr fassen, dann sind diese meistens in den ersten Tagen oder Wochen schon wieder hinfällig. So sind wir Menschen. Gut gemeint, vielleicht auch Dinge, die tatsächlich verändert werden sollten, in einem guten Vorsatz gefasst, aber die halten nicht lange. Wenn Gott sich einen Vorsatz fasst oder sich Vorsätze in sich selbst fasst, nicht nur für ein neues Jahr, sondern ganz grundsätzlich, dann werden diese Vorsätze nicht hinfällig, sondern gerade darin erweist sich seine Treue, dass er seine Vorsätze auch hinausführt. Er bindet sich selbst an seinen Vorsatz. Er lässt diesen aufschreiben, den haben wir in der Bibel, und weil seine Vorsätze auch seinem Wesen entsprechen, kann er sich selbst nicht verleugnen. Er selbst ist der Garant dafür, dass auch die Vorsätze hinausgeführt werden. Ich habe die Verkündigung heute in zwei Teile geteilt. Im ersten möchte ich über Glück sprechen. Glück, das sich jeder Mensch wünscht. Und im zweiten Teil der Frage nachgehen, was hat Glück mit dem Vorsatz Gottes zu tun? Komme ich zum ersten Teil. Manche sagen ja zum Jahreswechsel neues Jahr, neues Glück. Und meinen damit, dass man eine neue Chance hat, es im neuen Jahr besser zu machen. Oder dass es eben besser läuft wie im alten Jahr. Man schaut ja einerseits zurück und andererseits auch nach vorne. Und dann schenkt man sich gegenseitig Glücksbringer. Das ist jetzt nicht unsere Tradition oder unser Brauch und für Gläubige sowieso nicht, aber in der Welt gibt es diese Tradition, Glücksbringer zu verschenken. Und man verabschiedet dann somit das alte Jahr mit dem ganzen Pech, mit all dem Schlechten und wünscht sich eben gegenseitig Glück für das Neue. So typische Glücksbringer, das ist Klee, Hufeisen, Fliegenpilz oder was sonst noch alles. Also totes Material, wenn man so will. Kaminkehrer. Glück, ja, was wäre der Mensch bereit für Glück zu geben? Wenn man Glück kaufen könnte, was würde er dafür bezahlen? Wäre er bereit, alles zu geben für Glück? Es mag Ausnahmen geben, aber im Grunde ist jeder Mensch auf der Suche nach Glück, nach Glücklichsein, nach jenem Zustand, den wir mit Glück beschreiben. Und dabei greift dieser Begriff nach menschlichen Vorstellungen viel zu kurz. Er füllt das gar nicht aus, was Glück eigentlich bedeutet. Glück im biblisch-geistlichen Sinn. Und wenn man Glück in Klee, Hufeisen, Fliegenpilz oder Kaminkehrer sucht, dann wird man nicht viel finden. Ja, man wird gar nichts finden. Denn das, was man findet, ist nicht echt, weil es eben in diesen toten Dingen ein Götzendienst ist, der nur den Aberglauben aufleben lässt. Aber der Glaube an einen lebendigen Gott, der durch Jesus Christus uns zum Vater wird, ist der Weg zu wahrem Glück. Ich möchte es einmal so beschreiben. Das heißt, wenn wir uns auf die Suche nach Glück machen, dann nicht in der Welt, sondern da, wo man wahres Glück finden kann. Und das ist in unserem wunderbaren Gotteswort. Die Bibel weist uns sogar selber darauf hin. In Sprüche 16, Vers 20, da schreibt der Salomo: Wer auf das Wort achtet, findet Glück und wohl dem, in anderen Übersetzungen heißt es auch, und glücklich der, der auf den Herrn vertraut. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Glück und einmal mit einer Konkordanz geschaut, wie oft das Wort Glück in der Bibel vorkommt. Und da habe ich bei der Übersetzung von Schlachter 25 Stellen gefunden, in der unrevidierten Elberfelder 13 Stellen, in der revidierten Elberfelder 18 und bei Luther 26 Mal bei Luther. Und wir merken schon, 25, 13, 18, 26 sind ganz unterschiedliche Zahlen. Jetzt könnte man sagen, haben die vielleicht eine andere Bibel gehabt? Der Grundtext war der gleiche, aber sie haben Glück mit einem anderen Wort übersetzt. Und da merken wir schon, dass dieses Wort Glück auch eben mit anderen Übersetzungen übersetzt werden kann. Ein Beispiel nur, in 1. Mose 24, Vers 42, da übersetzt Schlachter: Also kam ich heute zum Wasserbrunnen. Da geht es um den Knecht Abrahams, der eine Frau für den Isaak suchen sollte und eben auf der Reise zu dem Wasserbrunnen kommt. Und wir hatten ja erst vor etlichen Wochen die Begebenheit an dem Wasserbrunnen, wo er eben dann den Herrn bittet, dass er doch ihm zeigt, wer die Frau sei. Und da spricht er: O Herr, Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch zu meiner Reise Glück gäbest, welche ich gemacht habe. In der Elberfelder Übersetzung wird hier für Glück gelingen eingesetzt. Also hast du Gnade zu meiner Reise gegeben und schenkst du mir Gelingen? Das ist diese Frage, die hier stellt. Einmal Glück, Gelingen. Und bei Luther finden wir an dieser Stelle eben sogar das Wort Gnade. Glück, Gelingen, Gnade. Überall im Grundtext das gleiche Wort, drei verschiedene Übersetzungen. Ja, und so finden wir viele andere Begrifflichkeiten, die im Grundtext immer dieses Glück beinhalten. Und da habe ich jetzt einmal geschaut, was gibt es denn da für Übersetzungen? Gnade hatten wir schon, Segen, Gutes oder Güte, Heil, Hilfe, Rettung, Befreiung, Wohlergehen, auch Wohlstand, sichere Ruhe, Frieden. All diese Begrifflichkeiten stecken in dem Wort Glück drinnen, vom Grundtext her. Und dann gibt es Glück natürlich auch in verschiedenen Wortbildungen, wie zum Beispiel glücklich, glückselig oder Glückseligkeit. Und allein diese Wortbildungen kommen in der Bibel noch viel öfters vor, mehr als 100 Mal. Glück also in diesem biblischen Verständnis hat eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Inhalt, wie wir das in der Welt kennen. David fasst es im Psalm 16, 1 und 2 so zusammen. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist der Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Es gibt kein Glück außer Gott, außer dem Herrn, außerhalb. Es gibt kein Glück, nur in ihm. Und dabei ist der Begriff Glück eher als allgemeiner Oberbegriff zu verstehen, der eben, so wie wir das gerade auch gehört haben, mit ganz anderen Begrifflichkeiten übersetzt und gefüllt werden kann. Und so könnten wir diesen Vers aus Psalm 16 auch einmal so füllen. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist der Herr. Bei dir ist Gelingen. Von dir kommt Gnade, Segen, Gutes und Güte, Heil, Hilfe, Rettung, Befreiung, Wohlergehen, sichere Ruhe und Frieden. Und ich denke, wir können da dem David nur zustimmen. Wir können sagen, ja, du hast recht, David, genau so ist es, denn der David sagt es ja zum Herrn. Aber es ist gleichzeitig eine Definition, ein Ausdruck, ein Spruch, ein Wort des Herrn an uns. Und es ist tatsächlich so. Alle diese Stücke schenkt uns Gott in Gnade durch sein Heilshandeln unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eigentlich eine Umschreibung von all diesen Dingen, die in dem Heilshandeln unseres Herrn Jesus Christus liegt. Die Wortbedeutung von Glück im Sinne von Glücksspiel oder wenn man im Lotto gewinnt und dann Glück gehabt hat oder wenn man sagt, da hast du nochmal Glück gehabt und man schreibt es eher dem Zufall zu, diese Definition von Glück kommt in der Bibel gar nicht vor. Die gibt es nicht. Die gibt es in der Bibel überhaupt nicht. Und damit ist der Begriff Glück biblisch eindeutig und unmissverständlich definiert. Ernst Heinrich Gebhardt, ein methodistischer Liederdichter, hat dieses Glück mit der Übersetzung eines Textes aus dem Englischen ins Deutsche, eines uns bekannten Liedes, im Jahr 1875 wie folgt ausgedrückt. Und ich möchte jetzt dieses Lied vorlesen. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchze voll sel'ger Freud, Jesus ist treu. O preist seiner Liebe Macht, die uns erlöst. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich leide nicht länger Pein, habe nun Mut. Mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf. Drum zweifle ich ferner nicht in meinem Lauf. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, das heilt die Gebrechen fein, macht alles gut. Hier wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust. Man weinet und klagt nicht mehr an Jesu Brust. O Jesu Gekreuzigter, dir jauchz ich zu. Mein Heiland, mein Gott und Herr, in dir ist Ruh. Mit dir überwind ich weit des Todes Macht. O Wort voller Seligkeit, es ist vollbracht. O Wort voller Seligkeit, welches Wort Ernst Heinrich Gebhardt mit der letzten Zeile dieses Liedes wortwörtlich im Einzelnen gemeint hat, kann ich nicht sagen. Aber das Wort als Verkündigung froher Botschaft, als Evangelium voller Seligkeit, das Evangelium der Erlösung durch das Blut des Gekreuzigten, stellt er bei jeder Strophe als Tatsache an den Anfang. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und er preist im Refrain die Macht seiner Liebe, preist seiner Liebe Macht. Die Macht der Liebe Jesu Christi und diese Liebe als Antriebskraft kann dem Wesen gar nicht anders sein, als das Erlösungswerk zu vollenden. Es bleibt eben nicht bei einem bloßen Wunschdenken, es wäre schön, erlöst zu sein. Nein, es ist eine vollumfängliche und vollgültige, vollbrachte Tatsache, erlöst zu sein durch das am Kreuz vergossene Blut Jesu Christi. Aber sie wird erst zur persönlichen Realität in der Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, in der Erkenntnis der eigenen Erlösungsbedürftigkeit und der Annahme im Glauben des von Gott dargereichten Gnadenangebots. Er ist immer der zuerst Handelnde. Wer dieses Glück noch nicht gefunden hat, darf es bei Jesus Christus finden, vielleicht im neuen Jahr. Und dann möchte ich dazu Titus 2, 11 bis 13 lesen, wo uns der Apostel Paulus das vor die Augen stellt. Denn erschienen ist die Gnade Gottes allen Menschen, nicht nur einigen, allen Menschen Heil und Rettung bringend und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüsten verleugnend, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und wie ist es möglich? Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und leuchtende Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesu Christi. In Vers 13 finden wir auch dieses Wort Glück, Glückseligkeit im Grundtext. Ein Wort, zu dem ich dann nachher noch etwas sagen möchte, Glückseligkeit. Genau hierzu kam das Licht in die Finsternis, um zu erleuchten, hell zu machen. Die Erwartung der Herrlichkeit, und diese Herrlichkeit soll strahlend sein, sie soll leuchtend sein, hell und alles durchdringend, sichtbar und offenbar werdend, für jeden erkennbar und wahrnehmbar. Und diese Hoffnung oder Erwartung stellt Paulus nun das Wort, das aus Glück und Selig zusammengesetzt gebildet wird, nämlich glückselig. Die glückselige Hoffnung und leuchtende Erscheinung der Herrlichkeit. In manchen Übersetzungen wird hier nur selig übersetzt, es ist aber zu wenig. Selig, im griechischen Grundtext steht Makarios, wird immer mit glückselig übersetzt. Wenn wir uns einmal die Definition im Wörterlexikon von selig anschauen, dann werden wir merken, dass es zu kurz ist, eben nicht hinkommt zu dem, was mit glückselig gemeint ist. Es wird Folgendes beschrieben: A, einmal ein rauschendes Glücksgefühl, überglücklich, wunschlos glücklich. B, von allen Übeln des irdischen Lebens auf ewig frei und der himmlischen Wonnen teilhaftig. Und C, verstorben in einer veralteten Ausdrucksweise, wenn man zum Beispiel sagt, mein seliger Mann, dann meint man der verstorbene Mann. Also der Begriff selig. Und jetzt bindet Gott es zusammen, hier in seinem Wort, mit Glück. Und wenn wir die ganzen Begrifflichkeiten von vorhin damit hineinlegen und dann dieses Wort glückselig so füllen, dann merken wir, dass die Definition von selig viel zu kurz ist. Es ist eben, wie jetzt zum Beispiel, nicht nur ein überrauschendes oder überglückliches Gefühl, und es ist auch nicht von allem irdischen Leiden befreit. Das ist nicht falsch, das ist auch enthalten, aber es ist zu kurz, es ist zu wenig. Es ist eben auch eine komplette Wesensveränderung. Und so kommt eben der ganze Reichtum der Erlösung mit dazu. Und deswegen ist diese Übersetzung glückselig zutreffender. Und es wird auch in der Definition von Makarion in der Elberfelder Studienbibel in diesem Sinne viel ausführlicher definiert. Das möchte ich euch auch noch mitgeben. Da heißt es nämlich, völlige Zufriedenheit besitzend. Das ist was ganz anderes wie ein überglückliches Rauschgefühl, das vergeht ja wieder. Aber völlige Zufriedenheit besitzend, auf ewig. Es bezeichnet den von Gott Gesegneten und endgültig in seiner Gemeinschaft Aufgenommenen. Es zeigt den Zustand in Christus an. Durch die Erlösung in Christus sind die Gläubigen vom Heiligen Geist erfüllt und tragen den neuen, göttlichen Menschen in sich, durch den sie völlig zufriedengestellt sind, mit Gott Frieden habend, Römer 5, Vers 1, und in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Es beschreibt nicht ein durch Umstände zeitliches Glücklichsein, sondern ein auf Zeit und Ewigkeit völliges Zufriedengestelltsein. Es bezeichnet den Zustand, in dem man zwar noch in der Welt ist, aber nicht mehr von der Welt und auch nicht mehr von ihr abhängig ist. Man ist ganz von Gott abhängig, der schon jetzt und dann einmal endgültig allen Mangel ausfüllt. Man ist nicht von den Umständen abhängig. Das Ende bisher, die Definition aus der Elberfelder Studienbibel. Eine liebe, bereits heimgegangene Glaubensschwester hat es einmal so ausgedrückt: Für die Umstände bin ich nicht verantwortlich, sondern Gott. Aber meine Aufgabe ist es, im Frieden Gottes zu bleiben. Und das hat sie gelebt bis zum Schluss und es war ihr Glück. Römer 4, 7 bis 8. Da stellt der Apostel Paulus auch dieses Wort glückselig an den Anfang. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde gewisslich nicht zurechnet. Und es ist ein Zitat aus Psalm 32, der ist auch von dem David. Auch der David hat da schon etwas erkannt von dieser Glückseligkeit in Gott. Ich habe nun versucht, diesen Begriff glückselig mit Inhalten zu füllen. Und vielleicht könnte man das eine oder andere noch ergänzen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass unsere Worte nicht ausreichen, diesen Begriff wirklich zu füllen. Als ob die Sprache die Begriffe nicht hergibt, was damit tatsächlich vollumfänglich gemeint ist. Es scheint ein Begriff zu sein, der an Höhe nicht mehr zu steigern ist. Völlige Zufriedenheit. Ein Begriff, der das Maximum beinhaltet und den Zustand vollkommener Herrlichkeit beschreibt. 100%, mehr geht nicht. Ja, wie komme ich auf diesen Gedanken? Paulus verwendet eben genau auch dieses Wort noch in einem anderen Zusammenhang. Ihm wurde ein Evangelium anvertraut, das alles sprengt. Alles, was ein Mensch sich ausdenken könnte. Er spricht vom Evangelium der Herrlichkeit. Ein geläufiger Begriff, Herrlichkeit. Aber was da drin steckt, Evangelium der Herrlichkeit. 2. Thessalonicher 2, 13 bis 14. Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken. Das schreibt der Apostel Paulus den Thessalonichern. Er dankt für die Thessalonicher. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung. Durch geistgewirkte Heiligung und Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und ich nehme hier noch Kolosser 1, Vers 27 dazu. Der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Nationen ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also in beiden Versen kommt die Herrlichkeit vor. Evangelium der Herrlichkeit, Hoffnung, Erwartung der Herrlichkeit. Und nach Römer 5, Vers 2 rühmen wir uns in der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Paulus lenkt jetzt hier den Blick von der Herrlichkeit, die wir erwarten, weiter zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, hin zur Herrlichkeit Gottes. Römer 5, Vers 2, wir rühmen uns in der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Gottes eigene Herrlichkeit. Ja, wie sieht diese Herrlichkeit Gottes aus? In 1. Timotheus 1, in den Versen 8 bis 10, führt Paulus zunächst einmal aus, was das Gesetz für Gesetzlose und Aufrührer bedeutet oder was das Gesetz hervorbringt. Er bringt Gesetzlose, Aufrührer, Sünder, unheilige Mörder und so weiter hervor. Das beschreibt er in Vers 8 bis 10. Und er fasst es dann zusammen als gesund, also die stehen der gesunden Lehre entgegen. Und er zieht es dann zusammen und fasst dann mit eher einem beiläufigen Nachsatz eine Schlussfolgerung, die in 1. Timotheus 1, Vers 11 steht. Er bezieht dann eben diesen Vers 11 auf die gesunde Lehre. also die gesunde Lehre, wie sie dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes entspricht, mit welchem ich betraut worden bin. Und jetzt bin ich an dem Punkt, den ich herausstellen möchte. Das Wort glückselig und jetzt in Verbindung mit Gott. Ein glückseliger Gott. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Hätten wir das so zusammengebracht? Hätten wir das so formuliert? Ist Gott nicht grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung glückselig, weil er eben Gott ist? Er ist ja vollkommen. Da könnte man nun einmal alles, was ich vorhin als Inhalte für Glück, für glückselig genannt habe, als Frage in Bezug auf Gott stellen. Ist Gott gestern, heute und zukünftig völlig zufrieden? Hat Gott einen Mangel? Ist Gott glückselig, auch wenn er zornig ist? Wir lesen ja auch viel von seinem Zorn. Und wenn wir auch im Alten Testament immer wieder von seinem Zorn lesen, der sich über alle Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit offenbaren wird, ist er da glückselig? War Gott glückselig, als er seinen Sohn am Kreuz alleine ließ, damit er sterben konnte? Ist Gott zufrieden mit seinem auserwählten Volk und mit seinen Auserwählten der Gemeinde? Ist er mit uns, ist er mit mir zufrieden? Die Antwort, meine ich, lautet auf diese Fragen zunächst einmal ganz klar nein. Natürlich ist er nicht zufrieden. Und trotzdem auch ja, Gott ist dennoch glückselig. Ich möchte es auseinander dividieren. Einmal auf sich selbst bezogen hat Gott keine Rettung nötig, kein Heil und auch keine Vervollständigung. Natürlich hat er keinen Mangel, er ist vollkommen. Ganz klar, er ist Gott und sonst keiner. Nun ist Gott Liebe, seinem Wesen, seinem Charakter, seiner Eigenschaft, seinem ganzen Denken und Handeln nach. Er ist Liebe. Und Liebe kann nur existieren, indem sie ein Gegenüber hat, das es lieben kann. Liebe will geben und sucht nicht das eigene, 1. Korinther 13, sondern Liebe sucht immer den anderen, die anderen. Er stellt aus sich ein Gegenüber heraus, seinen Sohn, und ruft mit ihm zusammen eine Schöpfung ins Dasein. Es ist uns allen bekannt. Auch diese Schöpfung ist aus ihm heraus entstanden. Wo sollte sie denn sonst herkommen? In 1. Korinther 8, Vers 6: Für uns gibt es nur einen Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir für ihn. Und ein Herr Jesus Christus, durch den das All ist, und wir durch ihn. Der Gott und Vater und der Herr Jesus Christus als Ursprung und Durchführende der Schöpfung aus ihnen ist alles. Und wir finden viele Beschreibungen in der Bibel, Römer 11, 36 noch, denn aus ihm und durch ihn und für ihn oder zu ihm hin sind alle Dinge, alles, das All. Ihm sei die Herrlichkeit in die Weltzeitalter hinein. Dieser Schöpfung nun wendet Gott der Vater und der Sohn ihre ganze Liebe zu. Das ist der Zweck. Deswegen haben sie die Schöpfung aus sich herausgestellt als Gegenüber, um ihnen diese Liebe zu geben und schenken zu können. Und die Schöpfung erwidert diese Liebe in gleicher Weise. Wir lieben Gott genauso zurück, wie er uns liebt. Ja, schön wär's. Schön wär's, wenn es so wäre. Das können wir aber nicht. Die Schöpfung kann es nicht. Wäre die Schöpfung in der Lage gewesen, in gleicher Weise zurückzulieben, hätte das der Glückseligkeit keinen Abbruch getan. So aber überhebt sich die Schöpfung im Eigenwillen und rebelliert und kann daher diese Liebe gar nicht in gleicher Weise erwidern. Auch als Geschöpf, als geschaffenes Geschöpf ist es nicht wesensgleich und kann diese Liebe nicht erwidern. Und daher trennt sie sich aus der Gemeinschaft mit Gott und von Gott ab. Und so gesehen könnte man die Frage nach der Glückseligkeit Gottes in Bezug auf seine Schöpfung mit einem klaren Nein beantworten. Also ja, Gott ist glückselig auf sich selbst bezogen, auf die Schöpfung bezogen. Nein, ist er nicht glückselig, da die Schöpfung ein Teil aus ihm ist, wird Gott erst dann zufrieden und glückselig sein, wenn dieser Teil wieder bei ihm ist. Und das lesen wir in diesen und anderen Versen. Immer wieder heißt es, zu ihm hin, für ihn selbst oder in ihn hinein. In Kolosser 2,19 lesen wir sogar von einem Wachstum Gottes. Nicht Gott muss wachsen, sondern das von ihm Abgefallene soll wieder mit ihm zusammenwachsen. Und so wächst das Wachstum Gottes. Und nun spricht Paulus von dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Des glückseligen Gottes als ein Gott, der glückselig ist und nicht von einem Gott, der erst glückselig werden soll. Also nicht ein glückselig werdender Gott, als wäre das ein Zustand in der Zukunft, sondern von einem Gott, der glückselig ist. Und obwohl die Schöpfung noch nicht vollständig in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt ist, lesen wir von einem glückseligen Gott. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wie passt das mit dem Unheil dieser Welt und dem Gelingen der Gottlosen zusammen? Sein Zorn wird er geoffenbart über alle Gottlosigkeit und über alle Ungerechtigkeit. Und da habe ich in dem Psalm 73 von Asaf einen wichtigen Hinweis gefunden. Der Asaf, er beneidet die Übermütigen, weil sie als Gottlose Wohlergehen hatten. Sie hatten Glück, ein irdisches Glück. Sie hatten Wohlergehen auf dieser Erde. Er war neidisch, weil sie hatten keine Mühsal. Er war neidisch, weil sie sich immer mehr Vermögen angehäuft hatten. In ihrem Hochmut setzten sie sogar ihren Mund in den Himmel und spotteten sogar Gott, indem sie sprachen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte bei Gott überhaupt ein Wissen sein? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Und Asaf dachte nach, denn es hat ihn aufgerieben und es hat ihm echt Mühe gemacht, dahin durchzudringen. Das ist ihm nicht einfach so in den Schoß gefallen. Er dachte nach, bis er hineinkam in das Heiligtum Gottes. Und erst da begriff er und schreibt dann in den Versen 17 bis 20. Bedenken will ich ihr Ende, fürwahr. Auf schlüpfrige Wege stellst du Gott sie, also die Gottlosen. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Denen ging's doch gut, die hatten Vermögen. Die hatten mit Sicherheit auch viele Freunde und sind plötzlich zum Entsetzen geworden. Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Diese Gottlosen haben Gott gespottet und ihm eine Frage entgegengeworfen. Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Ja, der Höchste weiß um das Ende der Gottlosen. Und nicht nur das, sondern er weiß um den Ausgang aller Dinge. Er hat zuvor alles durchforscht. Er hat alles erkannt. Er hat alles durchleuchtet. Und auch von dieser Vorerkenntnis Gottes lesen wir in den Psalmen. Und unter anderem in Apostelgeschichte 2, Vers 23 und Römer 8, 29 bis 30. Die lese ich jetzt nicht vor, diese Verse. Könnt ihr gerne nachschlagen. Er sieht bereits den Ausgang, bevor er in Raum und Zeit verwirklicht ist. Er bringt das Rebellische und Abgefallene wieder zurück. Er findet das Verlorene und bringt es wieder heim. Der Hirte sucht das eine Schaf und freut sich mehr über das eine gefundene Schaf als über die 99 im Stall verbliebenen. 1 und 99 ist 100%. Es geht nur um 100%, nicht weniger. Er liebt seine Schöpfung durch Gericht und Gnade zurück und es wird nicht eines fehlen. Wohin soll das eine auch fallen? Außerhalb von Gott gibt es nichts. Alles ist für ihn erreichbar. Die Glückseligkeit umschließt deshalb alles und das im absolut wörtlichen Sinn. Alles. Zeitlich, räumlich, irdisch und himmlisch. Asaf kam in das Heiligtum und konnte das Ende der Gottlosen erkennen, weil es ihm Gott geschenkt hat. Wir dürfen aber weiter in das Allerheiligste hineinschauen. Da der Vorhang zerrissen wurde Und da sehen wir, dass Gott in Jesus Christus auch die Gottlosen nach Hause bringen wird. Im Psalm 73 hat Asaf ihr Ende gesehen, das war ein Umkommen in Schrecken. Wir aber dürfen aus der Heiligen Schrift erkennen, dass Gott die Gottlosen auch nach Hause bringen wird. Worin liegt nun der Ausgang und damit die Glückseligkeit Gottes begründet? Und damit komme ich zum zweiten Teil, dem Vorsatz Gottes. Das wollen wir nämlich im Allerheiligsten, dem Herzen Gottes, ich bezeichne das jetzt einfach mal so, dem Herzen Gottes anschauen. Und da dürfen wir in einen Bereich hineinschauen, der jedem menschlichen Studium verschlossen ist. 1. Korinther 2, 9 bis 12. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist und der Geist Gottes in uns möchte uns die Dinge offenbaren, die im Herzen Gottes in ihm, in seinen Tiefen verborgen sind. Er teilt sie uns mit. Er selbst also ist es, der seine Herzensgedanken mitteilt. Andernfalls bewegt man sich in eigenen Vorstellungen, in Spekulationen und verliert sich in Gedankengebäuden, die der Wahrheit nicht entsprechen. Und deshalb springen wir von dem glückseligen Ausgang aller Dinge eines glückseligen Gottes zum glückseligen Anfang aller Dinge, nämlich zu den Offenbarungen, die dem Vorsatz Gottes entsprechen und die er uns in seinem Wort mitteilt. Da habe ich 5 Punkte. Erstens, Christus der Erste. Der Erste oder besser gesagt, der Erste, den Gott sich vorgesetzt hat, ist Christus. Psalm 2, Vers 7. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im Grundtext steht eigentlich nur mein Sohn, heute du, ein Gegenüber. Gott hat diesen Vorsatz in sich selbst gefasst. Und das, bevor Zeiten entstanden waren, also seinen Sohn aus sich herauszustellen, sich als Gegenüber, als Gegenstand seiner Liebe hinzustellen. Und es ist ja auch dieses Wesen, was beide verbindet. Im Anfang, der nach Johannes 1 Jesus Christus selbst ist, liegt also die ganze Wonne, Freude und Glückseligkeit Gottes, nämlich die eines liebenden Vaters, der Wohlgefallen an seinem Sohn hat. Das hat er dann auch, als Jesus auf Erden war, zweimal bezeugt. Er ist auch das vor Grundlegung des Kosmos bereitgestellte Opferlamm, das sich bereit erklärt hat, die Sünden und die Schuld einer ganzen Schöpfung auf sich zu nehmen. Und somit ist im Anfang auch zugleich der rettende Ausgang enthalten. Als Bild kann man sich, denke ich, das so vorstellen, wenn ich jetzt eine Weltreise mache und ich starte von München aus und ich reise dann einmal um die ganze Erde, vorausgesetzt ich bleibe auf der Reiseroute, die ich geplant habe, dann werde ich wieder in München ankommen. Anfang und Ende meiner Reise ist und bleibt also München. Anfang und Ende ist Christus. In Offenbarung 22, Vers 13, sein eigenes Zeugnis, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Der Sohn ist der Erste in allem, nicht nur in Teilen, sondern in allem, wie wir es in Kolosser 1, Vers 18 lesen können. Er ist damit der Erste, er bleibt der Erste und das hat Gott so festgelegt, damit er in allem den Vorrang hat. Und durch ihn ist deshalb auch alles geworden und durch ihn hat auch alles seinen Bestand. Daher ist auch er derjenige, unter dem wieder alles zusammengebracht werden soll und geordnet werden soll. Und damit komme ich zum zweiten Punkt: Christus als Haupt über alles. Es entspricht eben dem Vorsatz Gottes, alles durch seinen Sohn geschehen zu lassen. Und alles hat der Vater dem Sohn übergeben. Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Auch das Gericht ist ihm übergeben. Johannes 5, Vers 22: Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und somit ist auch der Sohn der Erste, dass er eben auch hier diesen Vorrang hat, an dem Gericht geübt wurde. Der Gerichtete wird zum Richter und übernimmt als Richter wiederum die Verurteilung stellvertretend für die ganze Schöpfung und erwirbt sich damit einen Namen, der über alle Namen steht. Epheser 1, 9 bis 12. Gott hat uns kundgetan das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst bis zur Vollendung der Zeiten. Was hat er sich vorgenommen? Nämlich, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Den Vers hast du ja schon an den Anfang gestellt. Christus muss also herrschen. Er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das entspricht dem Vorsatz Gottes. Das ist ein Zitat aus Psalm 110. Aus dem Zusammenhang in 1. Korinther 15, wo Paulus also dieses Zitat aus Psalm 110 wiederholt, geht jedoch ganz klar hervor, dass es kein gewaltsames Herrschen ist. Ein Herrschen wie von einem brutalen Machthaber, sondern ein in Christus lebendig gemacht werden. Wenn das erreicht ist, dass alles unter dem Christushaupt lebendig gemacht worden ist, gibt er wieder alles zurück und sogar sich selbst, dem Gott und Vater, von dem er vorher alles erhalten hat. Auf das Gott sei alles in allen und allem. Aus Gott heraus und wieder in Gott hinein, zurück in seine Gemeinschaft. Diese Lebendigmachung in Christus geschieht nicht auf einmal, sondern in der von Gott dafür vorgesetzten Ordnung und Reihenfolge. Und da wiederum hat Gott die Gemeinde als Erstlinge nach seinem Sohn vor Augen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die herausgerufene Gemeinde. Diesem Sohn als Christus hat Gott einen Leib gegeben, die Erstlingsgemeinde, die Herausgerufenen, die Auserwählten und Heiligen. Ich habe erst kürzlich einen Vortrag vom Adolf Heller angehört und er hat ja immer so begonnen: Ihr Heiligen und Geliebten. Und ich möchte dazu Epheser 3, Vers 8 lesen. Der Paulus hat sich in der Demut, nämlich auch in der Erkenntnis, wie er sich selbst eingeordnet hat, als einen sehr geringen, als den Allergeringsten bezeichnet. Und er schreibt: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten. Ja, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die herausgerufene Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Zeitalter, den Gott gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Also der Vorsatz geht weiter. Christus aus sich herausgestellt und jetzt ihm einen Leib gegeben, das hat auch er in sich selbst vorgenommen. Er hat die Gemeinde auserwählt in Christus vor Grundlegung des Kosmos, dass sie heilig und tadellos sei und vor ihm in Liebe. Auch diese Auswahl hat Gott sich längst vorgenommen, noch bevor der Kosmos in Erscheinung getreten ist, noch bevor irgendwas da war. Deshalb kann auch Jesus in Johannes 17 folgendermaßen zum Vater beten. Und jetzt habe ich aus Kapitel 17 verschiedene Verse zusammengefasst. Vers 6: Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Vers 9: Und ich bitte für sie, bewahre sie in deinem Namen. Vers 14: Denn der Kosmos hasst sie. Vers 16: Weil sie nicht aus dem Kosmos sind, wie auch ich nicht aus dem Kosmos bin. Die Leibesgemeinde hat mit dem Kosmos, was die Herkunft, die Abstammung betrifft, nichts mehr zu tun. Wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Deshalb nach Vorsatz auserwählt und berufen. Wozu? Zum Dienst und zur Zurechtbringung derer, die nach uns eben auch lebendig gemacht werden sollen, nach dem Vorsatz Gottes. Für diesen Dienst werden wir in der Zeit unseres irdischen Lebens zubereitet und ausgebildet. Und hier ist Römer 8, 28 das Trostwort in Stunden, in denen wir nicht mehr wissen, ja, wie wir diese Dinge ertragen sollen. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ein Vers, der durch leidet werden muss und kein billiger Trost sein darf, den man einem anderen sagt. Aber nach Vorsatz berufen ist der Grund, auf dem man steht, nach Vorsatz berufen. Damit komme ich zum vierten Punkt. Welche Methode wendet Gott denn an, nach seinem Vorsatz zu berufen? Es geht jetzt um diese Berufung und Auswahl. Das Heilsprinzip Gottes ist die Gnade. Vorsatz der Gnade, das hat auch er sich vorgenommen. Nicht Gesetze oder Werke, sondern Gnade. Er hat diese Methode gewählt. Nicht, weil er eine Auswahl treffen hätte müssen, sondern weil sie dem Wesen der Liebe entspricht. Es geht nur nach dem Wesen der Liebe in Gnade. Er wählt nach Gnade aus und er beruft durch Gnade, wen er will. Es ist seine souveräne Entscheidung. Das Wort Vorsatz beinhaltet eben auch Absicht, Entschluss, Planung und Durchführung. In 2. Timotheus 1, Vers 9 schreibt der Apostel Paulus: Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Und das ist nicht nur ein Prinzip, das Gott eben bei seiner herausgerufenen Gemeinde anwendet, sondern da kommt es natürlich zuerst zum Tragen, sondern er hat schon von Anfang an dieses Prinzip angewendet. So lesen wir einen Hinweis zum Beispiel im Alten Testament über die Zwillinge Jakob und Esau, noch bevor Rebekka sie geboren hatte. Paulus zitiert die Verse aus dem Alten Testament in Römer 9, Vers 11. Denn dies ist ein Wort der Verheißung. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, also noch bevor das geschehen war, hat Gott sie erwählt nach seinem Vorsatz, auf dass der nach der Erwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehe bleibe, nämlich nicht um der Werke willen, sondern um des Berufenden willen. Er ist derjenige, der erwählt nach seinem eigen gefassten Vorsatz nach Gnade. Und hier ist keiner auf Gott zugegangen und hat sich mit Gott beraten, oder Gott wäre auf einen zugegangen und hätte ihn gefragt, was hältst du davon? Er hat sich diesbezüglich auch nicht mit seinem Sohn beraten. Gott hat sich, also andersrum, der Sohn hat Gott hierzu nicht beraten. sondern Gott hat sich mit seinem Sohn beraten. Gott ist der Ursprung und der Handelnde. Und der Sohn, der war vollständig mit dem Willen des Vaters eins. Der Sohn hat das getan, was dem Vorsatz und dem Willen des Vaters entspricht. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. O welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Rhetorische Fragen, aber ganz klar keiner. In diesem ist Gott der in sich Ruhende, der seinen Vorsatz in sich selbst fasst und ihn durchführt mit seinem Sohn. Der Gemeinde nach dem Prinzip der Gnade, und damit komme ich zum letzten, fünften Punkt, dem Vorsatz der Liebe. Gott führt eben zusammen mit seinem Sohn seine Heilsabsicht mit dem Prinzip der Liebe aus. Das ist das Einzige, was letztendlich trägt und das Einzige, was Vollmacht besitzt, einen Zustand herbeizuführen, der in vollkommener Glückseligkeit auf ewig seinen Bestand hat. In seiner Liebe zur Welt und im Blick auf seinen Sohn Jesus Christus, der den Liebeswillen des Vaters durchführen wird, kann Gott mit absoluter Zielsicherheit glückselig in sich selber ruhen. Nur so. Die Liebe ist die Garantie, dass Gott das, was er sich vorgenommen hat und das, was er mit dem Sohn besprochen und geplant hat, auch einhält und ausführt. Preis seiner Liebe macht. Der Refrain von unserem vorigen Lied. Preis seiner Liebe macht. Er bleibt seinem Vorsatz treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Denn sein Wesen ist Liebe. Und ich denke, so können wir als Gesegnete in das neue Jahr hineingehen, weil er unseren Weg längst vorbereitet hat. Deshalb lassen wir uns nicht erschüttern, sondern gehen mit dem Blick auf unseren Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus gerichtet, also dieser Blick immer auf sie gerichtet und mit gestärktem Herzen, vielleicht auch mit dieser Glückseligkeit im Herzen, den Weg, den wir hier auf dieser Erde eben noch zu gehen haben. Und es kann ein Weg der Glückseligkeit sein. Der Herr möchte seinen Segen dazu geben und uns ja, sein Wort groß machen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken in Jesus Christus, dass du uns in deinem Wort diese Dinge offenbarst, dass wir hineinschauen dürfen in dein Herz, in deine Gedanken, in deine Pläne, von Anfang an bis zum Ende, Anfang und Ende als ein Kreis, der für uns nicht zu denken ist, weil wir in Raum und Zeit leben. Und dann sprichst du von Glückseligkeit, von deiner eigenen Glückseligkeit, nicht zu fassen. Und du lässt uns hineinblicken in diese Geheimnisse deiner Herrlichkeit und von dem Evangelium der Herrlichkeit, von dem wir immer wieder ja, sehen dürfen, dass es uns in dieser Zeit, in der wir leben, durchträgt, dass es uns ausfüllen darf, dass es uns zufriedenstellen darf, dass es uns dein Ziel vor Augen stellen darf, auf das wir zugehen. Dass du selbst bist, Herr Jesus, ja, den wir erwarten. Und du wirst kommen, denn du hast es verheißen, versprochen, du bleibst treu in deinen Aussagen. Und da können wir uns und dürfen wir uns ganz fest drauf verlassen. Sprich uns das in unser Herz hinein, in der, ja, in den Situationen, in denen uns das manchmal geraubt werden möchte. Und mach es fest in unseren Herzen. So wollen wir dir danken, dich loben und preisen für deine Güte, für deine Errettung und Barmherzigkeit. In Christus Jesus, in dem Namen, der über alle Namen ist. Dir sei Lob, Preis und Herrlichkeit. Amen.